Es ist, glaube ich, schon erwähnt worden, dass mein Name Nick heißt. Und falls ich mich noch nicht persönlich vorgestellt habe, dann habe ich es auch damit getan. Ich bin Referent für Öffentlichkeitsarbeit von Open Doors, komme heute zu Ihnen, euch aus Wunstorf, bin verheiratet, habe sogar Frau und Kind mit dabei. Ich lasse euch selber raten, wer das ist. Und ich habe auch vorhin gerade gelernt, dass meine Schwiegereltern sogar in diese Gemeinde geheiratet vor etlichen Jahren. Das wusste ich nicht. Also hat diese Gemeinde auch besondere Weichenstellungen anscheinend für mein Leben auch gehabt. Und ich sage immer, wo auch immer ich bin, es ist ein Vorrecht für mich hier zu sein und zu stehen. Aber dass die persönliche Verbindung so weitreichend ist, das wusste ich nicht. Darum ist es mir umso mehr eine Freude, hier zu stehen. Ich habe das Vorrecht, immer wieder in verschiedenen Gemeinden etwas über verfolgte Christen zu erzählen. Und da mag man vielleicht am Anfang denken, ah, das ist nicht ein ganz leichtes Thema, das kann ich verstehen. Aber ich möchte vorweg sagen, mir geht es nicht darum, dass wir einfach hören, wie es den Geschwistern geht, die verfolgt werden, und dass wir dann ein schlechtes Gewissen bekommen, dass es uns zumindest von den äußeren Bedingungen besser geht, dass wir uns dann schämen und uns schlecht fühlen. Es geht uns darum, dass, oder es geht mir darum, dass wir uns eins machen mit unseren Geschwistern, dass wir mit ihnen identifizieren, dass wir dann auch für sie konkret eintreten können und für sie Fürbitte tun können, dass sie nicht alleine sind. Es war ganz interessant, ich hatte irgendwie mitbekommen, als wir diesen Termin ausgemacht hatten, dass der Film Real Life Guys in diese Gemeinde gezeigt wurde. Ich hatte noch nicht das, also für Genügen will ich es nicht nennen, das Vorrecht gehabt, diesen Film zu schauen bis vor 2 Tagen, und es hat mich in meinem Leben kein Medien so bewegt wie dieser Film. Es hat mich sehr, sehr tief getroffen, das zu sehen und zu erleben. Und was ich einzigartig finde daran, ist, wie klar uns wird, dass Leid dazugehört zu unserem Leben. Das ist kein Ausnahmezustand. Und ich glaube, dass dieser Film unerträglich wäre zu gucken. Es ist schon schwierig, überhaupt zu schauen. Aber ich glaube, es wäre unerträglich, wenn man sehen würde, hier ist ein Mensch, der leidet. Und er ist alleine darin. Es war so schön zu sehen, dass er so viele Freunde hatte und Familie, die ihn an der Seite gestanden haben, die ihn auch mit in dieser gesamten Zeit mit begleitet haben. Leiden ist schlimm, aber alleine leiden ist, glaube ich, das Schlimmste, was es auf dieser Welt gibt. Ich habe sogar von einem Bruder aus China gehört, der gesagt hat, ich hatte immer Angst vor den Verhören vor dem, weil ich wusste, ich würde gefoltert werden. Aber das, was mir am meisten Angst gemacht hat, war, dass ich vergessen werden würde, wenn ich jetzt in diesem Gefängnis sitze, dass die da draußen, dass sie mich vergessen würden. Drum erzähle ich von unseren Geschwistern in dieser ganzen Welt, dass wir sie nicht vergessen, dass wir uns mit ihnen eins machen können, dass sie gestärkt werden in ihrem Glauben. Und ich habe noch mal erleben dürfen im vergangenen Jahr, wie wichtig das ist für unseren Geschwistern oder was das Gebet für eine Auswirkung haben kann in dem Leben von anderen Menschen. Denn ich bin in Gemeinden unterwegs und rufe immer dazu auf, wir sollen für verfolgte Christen beten. Aber ich weiß, dass es schwierig ist, für Menschen zu beten, die man überhaupt nicht kennt. Und man weiß oftmals nicht, was sind denn die Auswirkungen von meinem Gebet. Und da hat der Pastor Dück auf der, er hat mir das nochmal klar gemacht. Denn ich hatte das Vorrecht, ihn kennenzulernen im vergangenen Jahr. Ich war mit einem kleinen Team von Kollegen in Vietnam. Und dort haben wir uns mit verschiedenen Christen getroffen. Einige waren Pastoren, einige Studenten oder auch einfach Gemeindemitglieder, und mit denen gesprochen, um zu hören, wie es denen geht, welche Herausforderungen sie denn im Glauben haben. Wir haben erlebt vor Ort, es gibt viele Gemeinden, auch größere in größeren Städten, die eigentlich in Ruhe gelassen werden. Aber Gemeinden, die in ländlichen Regionen sind, die darauf aus sind, ihr Glaube auch weiter zu verbreiten, sie werden oftmals schikaniert oder stark unter Druck gesetzt, denn das ist eine Gefahr für die Regierung, dass Menschen denn am Glauben, am christlichen Glauben glauben. Sie werden als Fremder oder als Ausländer beschimpft, als amerikanische Spion, denn sie haben einen amerikanischen Glauben angenommen. Sie werden ausgeschlossen von der Gesellschaft. Ihnen wird oftmals gesagt, das sind häufig arme Menschen. Ihnen wird gesagt, willst du an Gott glauben? Gut. Soll doch dein Gott sich um dich kümmern. Wir tun es nicht mehr. So kriegen sie die Rente gekürzt oder die Sozialleistung, worauf sie angewiesen sind. Und viele dieser Geschwister, die gerade unter Druck stehen, sind in der Gemeinde von Pastor Dück. Und er hatte sich das zum Auftrag gemacht, immer wieder hinzugehen zu diesen Geschwistern, um sie zu ermutigen in ihrem Glauben, dass sie dranbleiben, dass sie bloß keine Blätter unterschreiben, wo drauf steht, sie werden dieses Evangelium, diese Botschaft für sich behalten, sie werden niemand anders davon erzählen. Aber er kriegt dafür selber massive Schwierigkeiten. Er wird immer wieder auf die Polizeistation vorgeladen und es wird damit gedroht, wir werden dir Schwierigkeiten bereiten, nicht nur für dich, aber auch für deine Kinder. In der Zukunft, sie werden es hart haben, wenn du es jetzt nicht lässt mit deinem Glauben. Er führte uns auch ins Detail aus, wie er dort misshandelt wird, wie er dort geschlagen wird, wie er dort sogar gefoltert wird auf der Wache, weil er diesen Dienst nachgeht, seinen Geschwistern zu ermutigen. Und das, was mich sehr aufmerken lassen hat, fast, also nicht gestört, gestört ist schon ein starkes Wort, aber es war für mich seltsam zu sehen, wie er das alles erzählte, aber relativ emotionslos und sehr trocken. Als hätte er so eine steinerne Fassade aufgebaut, weil er so eine tiefe innere Verletztheit oder Verzweiflung hat, dass er das bloß nicht durchdringen lassen wollte. Denn die anderen, sie haben oftmals emotionsreich erzählt und geweint, als wir gesprochen haben oder waren betrübt und er hat einfach nur diese Geschichte, die krassen Dinge, die er erlebt hat, vor sich her gesagt. Hinterher hat mein Kollege Peter zu ihm gesagt, Pastor Dück, ich komme aus der Sowjetunion. Ich bin in Sibirien geboren, bin dort aufgewachsen und ich weiß ein bisschen davon, wie es sich anfühlt, alleine dazustehen im Glauben. Wäre es in Ordnung, wenn wir zusammen beten? Und so stellen wir uns hin und fangen an, miteinander zu beten. Und dieser Mann, der zuvor sehr emotionslos war, das auf einmal brach all das zusammen und er klammerte sich fest an Peter wie ein Schulkind. Es war so bewegend für mich zu sehen, was passiert. Da ist ein Mann, der stark sein muss für alle anderen, auch keine Emotion zulassen will. Und auf einmal ist jemanden da, der mit dieser Last trägt. Es sind in dem Moment keine Wunder passiert. Es ist vielleicht auch danach in seinem persönlichen Leben hat sich nicht viel geändert. Aber da war auf einmal jemanden da, der mit dieser Last getragen hat. Der gesagt hat, komm, wir beten zusammen, du bist nicht alleine. Hinterher habe ich herausgefunden, dass dieser Mann um 3 Uhr morgens sich aufgemacht hat, um zu uns zu kommen. Weil um diese Uhrzeit kann er unbemerkt aus seinem Haus rausgehen, sonst stehen immer irgendwelche Polizisten da und warten darauf, was er als nächstes macht. Hat sich als Bauer verkleidet, damit er nicht auffällt, damit er nicht aufgehalten wird und seine schicken Klamotten eingepackt, damit er sich vor der Gemeinde umziehen könnte, um seine Geschichte so zu erzählen. Uns wurde klar, er weiß nicht, was jetzt passiert, wenn er wieder zurück nach Hause geht. Und so fragte ich ihn hinterher beim Essen, Pastor Dück, du weißt nicht, was geschieht, wenn du wieder zurück nach Hause gehst mit dir oder mit deiner Familie. Es ist inzwischen aufgefallen, dass du nicht mehr da bist. Warum hast du dieses Risiko auf dich genommen und bist zu uns gekommen, um deine Geschichte zu erzählen? Und er kaute so ein bisschen weiter und baute die Spannung auf. Und ich habe wirklich auf eine ausführliche, fromme Antwort gewartet, die sich gut verpacken lässt in Vorträgen. Und er hat einfach am Ende gesagt, ich brauche Gebet. Und das war so gut wie das Ende unseres Gesprächs, dass er sagt, ich brauche Gebet. Und ich nehme ihn das auch ab. Denn ich habe gesehen, was es bedeutet, wenn jemand da ist und wir mit ihm zusammen beten. Und wenn verfolgte Christen an mich oder uns bitten, darum, bitte betet für mich, dann kann ich auch nichts anderes machen als genau das. Denn klar, weiß ich nicht, was mit Pastor Dück danach geschehen ist. Aber dieser Mann hat anscheinend so einen starken Glauben daran, dass mein Gebet, dass unser Gebet etwas in seinem Leben bewirkt oder verändert, dass er sagt, ich bin bereit, ich nehme dieses Risiko auf mich und fahre dorthin, um mich mit diesen Fremden zu treffen, dass sie für mich beten. Was bleibt mir dann übrig, als genau das zu tun? Und in der Bibel sehen wir ganz klar, dass Fürbitte so stark ist. In Lukas Kapitel 22 stehen einige bewegende Worte, die Jesus an Petrus gerichtet hat. Ich lese einige Verse aus dem Kapitel 22, Vers 31 bis 34. Da geht Jesus auf Petrus ein, nach dem Passafest, das sie zusammen gefeiert haben, und sagt zu ihnen: Simon, Simon, sehe, der Satan hat euer begehrt, dass er euch möchte sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dermaleinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihnen: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach: Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe denn du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennest. Wenn es einen Jünger gibt, wo ich persönlich denken würde, er könnte es vielleicht ohne Gebet schaffen, weil er genug Kraft und genug Eifer in sich trägt, dann wäre es doch der Petrus, der immer die schlauen und die schlagfertigen und die frommen Antworten parat hat, der sogar in diesem Fall ganz eifrig sagt, Herr, ich gehe sogar mit dir ins Gefängnis und in den Tod. Aber der Herr weiß, dass es anders kommen wird. Und seine Reaktion darauf ist entscheidend, denn er sagt, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Also nicht nur, ich bete für dich, weil du jetzt eine schwierige Zeit durchmachen wirst, dass du wieder ermutigt wirst in deinem Glauben, sondern er betet für diesen Mann, den er auch Stein genannt hat, den er den Auftrag gegeben hat, er soll sich um die Anfangschristen kümmern. Auf ihn soll die Gemeinde gebaut werden. Für ihn muss gebetet werden, dass sein Glaube nicht gänzlich aufhöre. Denn hier steht, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube sich nicht aufhöre. Und ich frage mich, wie die Gemeinde heute aussehen würde, wenn dieses Gebet nicht gesprochen worden wäre. Für Petrus, diese entscheidende Weichenstellung in der Kirchengeschichte. Und da bekommt der Petrus auch noch gleich einen Auftrag. Und wenn du dermaleinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Also so viel wie jetzt bin ich für dich in den Riss getreten, dass du gestärkt wirst in deinem Glauben. Jetzt bist du dran, hinzugehen zu deinen Brüdern, um diese zu stärken. Denn sie werden auch verzagt sein, sie werden verzweifelt sein. Ihre Welt wird auf den Kopf gestellt werden. Sie werden sich in ihren Häusern verstecken, weil sie Angst haben. Jetzt bist du dran, hinzugehen zu deinen Brüdern, um wiederum diese zu stärken. Und lasst uns das im Hinterkopf behalten, wenn ich über verfolgten Christen spreche. Denn das sind nicht, auch wenn sie großartigen Dinge mit unserem Herrn erleben, das sind nicht Übermenschen, die aus eigener Kraft heraus alles wuppen können in jedem Umstand, sondern sind genau wie wir auf die Gnade Gottes jeden Tag angewiesen, dass wir weitermachen in unserem Glauben. Deswegen ist es so wichtig, dass dieser Auftrag auch ausgesprochen wurde, geh hin und stärke deine Brüder. Und das überschneidet sich auch etwas mit dem Auftrag von Open Doors, werde wach und stärke, was noch übrig ist und schon im Sterben liegt. Das ist der Berufungsvers von Bruder Andrew gewesen, ein holländischer Bibelschüler, der sich gefragt hat, wie geht es denn eigentlich meinen Geschwistern hinter den eisernen Vorhang? Ich höre nichts von ihnen. Aber es gibt, wie ich das so verstehe, eigentlich nur eine Gemeinde. Also es gibt jetzt nicht die Gemeinde in Verfolgung und die Gemeinde in Urlaub, es gibt eine Gemeinde. Wenn ein Glied leidet, leiden die anderen mit, aber dieses Glied war irgendwie amputiert. Da war keine Verbindung da zu den Gemeinden in den Osten. Und so hat er sich das zum Auftrag gemacht, dorthin zu fahren, um zu hören, wie es denn geht. Er hat gesehen, gerade in Polen und auch in anderen Ostblockländern, dass die Regierung alles draufsetzt, Menschen vom Glauben zu trennen. Also gehen vielleicht nicht so offen wie in biblischen Zeiten gegen die Christen vor, aber setzen diese stark unter Druck. Die Alten, die sind schon verloren in ihren Wegen, die können wir nicht mehr umerziehen, aber den Jugendlichen, den können wir vor die Wahl stellen. Möchten sie eine Karriere machen? Möchten sie studieren können? Möchten sie Ansehen haben in der Gesellschaft? Oder möchten sie wie ihren abergläubigen Eltern jeden Sonntag in die Kirche gehen? Viele Gemeinden in den Ostblockländern hatten keine Bibeln. Oder vielleicht gab es eine. Bruder Andrew hat eine Gemeinde erlebt, da saß eine ältere Dame vorne und hat ihre Bibel hochgehalten, solange sie konnte, damit die in der hinteren Reihe oder in die Reihe hinter ihr auch mitlesen konnten. Einige Gemeinden hatten die Seiten aus der Bibel herausgerissen, damit jeder aus der Gemeinde etwas vom Wort Gottes haben könnte und am nächsten Sonntag würden die Blätter wieder tauschen. Da hast du Pech gehabt, wenn du nur ein kurzes Buch bekommen hast. Und er hat diese Spannung gesehen und gesagt, ich möchte die Geschwister wissen lassen, dass sie nicht alleine sind, dass wir sie nicht vergessen haben. Und so begann er in seinen VW Käfer auch Bibeln zu schmuggeln, um die Geschwister dort immer wieder zu besuchen und zu ermutigen in ihrem Glauben. Jeder, der Autos kennt, weiß, in so einem Auto passt nicht so viel rein, geschweige denn, wenn man es geschickt verstecken will. Da kommt auch sein altbekanntes Gebet her, immer als er über die Grenze gegangen ist. Herr, damals hast du blinde Augen sehend gemacht. Ich möchte dich heute bitten, dass du sehende Augen blind machst. Dass diese Bibeln, die zur Stärkung und zur Ermutigung meiner Geschwister bestimmt sind, dass diese nicht entdeckt werden. Und tatsächlich, in all den Jahren ist ihnen keine einzige Bibel abgenommen worden. Irgendwann haben sie auch konkret angefangen, nach Bibeln zu fragen. Da sagt er, natürlich habe ich Bibeln dabei. Das ganze Auto ist voll mit Bibeln, von oben nach unten. Sagt er, ja klar, fahren Sie weiter. Und so hat er keine Bibel verloren. Es mündet, also die Autos, die müssten zwangsläufig größer werden. So effektiv war der Käfer nicht. Sind Wohnmobile geworden mit ganz kuriosen Verstecken, LKWs mit doppeltem Boden. Und war so schön für mich zu hören, der Peter vom Anfang, der für Pastor Dück gebetet hat, der meinte, ich war damals in der Bibel, Untergrundbibeldruckerei tätig. Und ich wusste, wie unsere Bibeln aussahen, die wir selber gedruckt haben, die aber mit der ausländischen Inschrift. Wenn ich so eine Bibel gesehen habe, wusste ich, es gibt Christen, Geschwister im Westen, die haben uns nicht vergessen. Und wie ermutigt er davon wurde, hat er uns auch erzählt. 1981 hat sich das gemündet in ein Projekt, Projekt Perle nannte sich das, wo 1 Million Bibeln in einer Nacht nach China über den Seeweg hereingeschmuggelt worden sind, weil die Verfolgung in China so hart geworden ist, aber in der Zeit so viele Menschen zum Glauben kamen, aber keine Bibeln hatten, damit sie sich in ihrem Glauben gründen können. Das war eine Antwort darauf von Open Doors, diese Bibeln mitzunehmen. Heute sind wir in über 70 Ländern dieser Welt tätig und führen Projekte durch zur Stärkung der Gemeinde Christi. Wir werden auf der nächsten Folie sehen, ich kann irgendwie doch nicht weiterklicken, also wenn ihr das manuell machen könnt. Wir führen Projekte durch zur Stärkung der Gemeinde Christi, dass sie ihrem Auftrag treu bleiben kann, Menschen zu Jüngern zu machen. Also es geht nicht darum, dass wir einfach wollen, dass die Gemeinde bloß überlebt, sondern dass sie weiterhin Salz und Licht sein kann. Wir schätzen, dass um die 360 Millionen Christen in dieser Welt hart verfolgt werden. Es leben über 700 Millionen Christen in diesen bunten Ländern, die wir sehen. Es werden nicht alle verfolgt, die dort leben. Aber 360 Millionen von ihnen schon. Es reicht von Nordkorea, wo der Führer des Landes sich gottgleich verehren lässt, der es nicht toleriert oder haben kann, wenn du mit deinen Nächsten über Gott sprichst, wenn du selber eine Bibel besitzt, denn das würde seine Autorität als gottgleiche Person untergraben. Dann kannst du dein Leben dafür verlieren und drei Generationen deiner Familie inhaftiert werden, wenn du eine Bibel besitzt oder wenn es bekannt wird, dass du an Gott glaubst. Es reicht aber bis nach Mexiko, wo die Drogenkartellen Gemeinden unter Druck setzen, Schutzgelder von den Gemeinden fordern, dass sie ihre Gottesdienste durchführen dürfen. Man kann sich vorstellen, wenn die Pastoren herausgehen und versuchen, oder Gemeindemitglieder allgemein, Menschen aus dem Drogenhandel herauszuhelfen oder aus der Prostitution herauszuhelfen, junge Menschen zu erreichen, dass sie nicht in Drogen landen, dass den Drogenkartellen die Kunden weggenommen werden, dass sie an Macht und Einfluss verlieren und dass dadurch sind die Christen für sie eine Bedrohung und oftmals landen die gerade deswegen unter Druck. Also es gibt die verschiedensten Hintergründe, warum Christen in dieser Welt verfolgt werden, aber ich möchte heute über eine sehr, sehr kleine Gruppe sprechen, die gar nicht auf diese Karte bunt angezeigt wird, denn es handelt sich wirklich um so eine kleine Menge in einem Land, wo es eigentlich eine sehr latente bis nicht existente Verfolgung gibt. Und zwar in Tansania. Und in Tansania, wenn man sich wundert, ja, ich war da schon mal oder ich kenne da welche, habe noch nie von Verfolgung gehört, ist berechtigt. Die allermeisten Christen in Tansania werden nicht verfolgt. Aber es gibt ein kleines Küstengebiet, das 99% muslimisch ist. Und dort werden Christen hart verfolgt. Ich habe das Vorrecht gehabt, vor 2 Jahren dort eine Reise hinzumachen. Und sofort, als wir ankamen, haben wir die Unterweisung bekommen, bitte esst und trinkt nichts in der Öffentlichkeit, es ist jetzt gerade Ramadan. Vor 2 Jahren ist jemand für ein Jahr ins Gefängnis gekommen, weil sie das getan haben. Da dachte man, okay, dann packe ich wieder meine Snacktüte wieder ein und dann reisen wir weiter. Und das ist jetzt nicht die klassische Verfolgung, wie man sich das vorstellen würde aus der Bibel oder woanders. Aber man kriegt mit, unter welcher Spannung diese Geschwister denn auch leben. Und ich möchte anhand ein paar persönlichen Zeugnisse diese Geschwister vorstellen, ihre Situation, damit wir auch konkret für diese Fürbitte tun können. Und wenn auch immer die Präsentation wieder angeht, dann einfach zu der ersten Person, die man sehen kann, könnt ihr gerne weiterschalten. Aber ich erzähle ein bisschen von ihnen. Er heißt Pastor Amos und seine Frau Christine. Die haben wir als erstes kennengelernt und Pastor Amos ist ein sehr eifriger Mann. Der kommt gar nicht aus dieser Gegend, aber er sagte, ich möchte den Muslimen von Jesus Christus erzählen, also ist er umgezogen. Er hat gesagt, ich werde in meiner Bekanntschaft, in meiner Nachbarschaft alle Menschen von Jesus erzählen. Und so fing er auch an, mit seinen Nachbarn auch das Evangelium zu teilen. Und zuerst wurde er abgetan als der Spinner, der Fremde, der nicht von hier kommt. Und natürlich hat er einen fremden Glauben. Aber er wurde dann gefährlich, als einige sich entschieden haben, doch Jesus Christus nachzufolgen. Ein Bischof in seiner Gegend ist umgebracht worden. Und auf Ermittlung der Polizei hin haben sie herausgefunden, dass der Name von Pastor Amos mit auf dieser Liste steht, denn er hat eine kleine Gemeinde gegründet. Einige haben sich doch für Jesus entschieden. Und das könnte das Dorf, wo er gewohnt hat, nicht ausstehen. Und so kamen sie zusammen und haben dieses Gebäude niedergerissen und gesagt, wir wollen nicht, dass Gottesdienste hier gefeiert werden. Einige Zeit später ist seine Frau gestorben, also Christine ist jetzt seine neue Frau. Und er war sehr niedergeschlagen, hat sich gefragt, Herr, ich bin aus Gehorsam hier hingekommen, was soll ich denn jetzt tun? und hat den Eindruck gewonnen, er soll dort bleiben und diese Arbeit weiter fortführen. Und so kaufte er sich ein Stück Land und hat eine neue Gemeinde gebaut. Aber nach einiger Zeit kam der Dorfvorsteher doch an mit einem Bulldozer während des Gottesdienstes angefahren und räumte das Gebäude und sagt, so kann es hier nicht weitergehen, dass hier Gottesdienste gefeiert werden. Und sagt, Pastor Amos, aber ich habe dieses Stück Land gekauft, es gehört mir. Wir können hier machen, was wir wollen. Und sagt der Dorfvorsteher für ihn, dieses Land gehört dir gar nicht. Und er steckt seit 2007 in einem Gerichtsverfahren, ob dieses Land ihm tatsächlich gehört oder nicht. Und das hat ihn finanziell und emotional über die Jahre ausgelaugt. Warum? Er muss sogar zwei Anwälte finanzieren. Denn sein erster Anwalt wurde bestochen, dass er wichtige Unterlagen aus dem Fall genommen hat, dass sie dann verloren haben in der Berufung. Und es gab so viele Prozesse bis zum heutigen Tag. Der jetzige Stand ist, das Haus soll abgerissen werden, aber es ist noch nicht verstreckt worden. Seine Frau Christine ist schon seit 2010 dabei und ihr hat die ganze Situation sehr, sehr zu schaffen gemacht über die Jahre. Denn sie haben kein Geld und sie muss in der Landwirtschaft ackern, denn sie kriegt keine andere Arbeit. Will sie sich irgendwo bewerben, wird ihr gesagt, das ist die Frau eines Pastors, mit der willst du nichts zu tun haben. Also wird sie sofort gekündigt oder erst gar nicht angenommen. Aber ich glaube, das Schwierigste für sie ist, dass die Verfolgung nicht an ihrem eigenen Leib aufhört, sondern dass es auch an ihren Kindern weitergetragen wird. Sie erzählte von ihrem 9-Jährigen, der nach Hause kam, ganz spät von der Schule. Aber ganz dreckig, hatte blaue Flecken. Und auf Nachfrage hin hat sie herausgefunden, dass er nach der Schule von anderen Kindern entführt worden ist, dass sie ihn an einen einsamen Ort gebracht haben, ihn dort misshandelt haben, ihn gezwungen haben, eine Flasche Urin zu trinken, denn er ist ein unreiner Christ, der Sohn eines Pastors. Geht Pastor Amos zur Polizei, wird ihm gesagt, du bist nicht von hier, du willst aber Anklage gegen einen Moslem erheben. Was suchst du hier eigentlich? In diesem Gespräch fangen Christine an zu weinen, als sie erzählte, ich habe meinen Söhnen gesagt, sie können alles werden, was sie möchten, aber bitte strebt nicht an, Pastor zu werden und strebt nicht an, in der Gemeinde mitzuarbeiten und habt ihr nicht gesehen, was es mit unserer Familie gemacht hat, all diese Jahre. Sie hat geweint und geweint und man wusste, sie war nicht stolz drauf, das gesagt zu haben, dass es sehr schwierig war, in Jahren von Bedrängnis zu leben, dass man an diesem Punkt kommt, wo man sagt, bitte lass es doch einfach. Es ist so, so schwer. Und an sie muss ich denken, wenn ich diesen Vers lese, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wie wichtig es ist, dass wir für unsere verfolgten Geschwister beten, dass sie dranbleiben in ihrem Glauben. Und genau das haben wir auch getan. Wir haben für sie vor Ort gebetet und wir haben auch uns mit einer Karte verabschiedet. Diese Karten habe ich unterschätzt. Die haben wir aus Deutschland mitgebracht von Geschwistern, die anonymerweise Karten geschrieben hatten. Aber dann hielten die Geschwister vor Ort diese Karten in den Händen und drehten diese immer wieder um. Und da haben wir doch oftmals ein Lächeln wieder in den Gesichtern gesehen, als sie erkannt haben, es gibt Christen, die mich nicht kennen, die weit weg wohnen, die aber an mich denken und die für mich beten. Das hat so einen riesen Unterschied gemacht, dass sie wussten, dass sie nicht alleine sind, dass sie jemanden an sie denkt. Wir haben danach noch mit Pastor Charles gesprochen, ein ganz besonderer Mann, der förmlich die Weisheit ausstrahlte. Also man wollte da einfach nur sitzen und zuhören, was er alles zu erzählen hat. Der hat einen ganz anderen Hintergrund, kommt zwar nicht aus dieser Gegend, war aber Moslem. Hat er irgendwann einen Traum gehabt, in dem Jesus ihnen erschienen ist und er fragte sich, oftmals ist es so in der muslimischen Welt, sie glauben daran, dass wenn Gott zu ihnen sprechen will, werden sie das in einem Traum tun. Und er hat sich so gefragt, wer ist dieser Jesus? Er wirkte in meinem Traum so anders, als es mir beigebracht wurde. Und so hat er sich heimlich eine Bibel zugelegt. Und er begann in dieser Bibel zu lesen und sich entschieden, das ist die Wahrheit, diesen Jesus möchte ich nachfolgen. Und so ist er auch umgezogen und sagte, in dieses muslimische, stark muslimische, extremistische Gebiet fast möchte ich fahren, leben, damit dort auch andere von Jesus Christus erfahren. Und das macht ihn doppelt gefährlich, denn nicht nur erzählt er aktiv vom Herrn, sondern er gilt als Abtrünniger, der eigentlich nach strengeren Auslegungen umgebracht werden müsste. Und so haben ihn immer wieder Menschen versucht, ihn umzubringen. Und so erzählt er, wie er durch Wunder sein Leben bewahrt geblieben ist. Es kommt einer zum Beispiel zu ihm nach Hause mit einer Waffe und er macht Pastor Charles auf. Und dieser Mann stürmt herein und durchsucht seine ganze Wohnung. Minutenlang. Und dann geht er ganz frustriert wieder weg. Ohne irgendwas mitzunehmen. Pastor Charles saß da und sagte, es ist, als hätte dieser Mann mich nicht gesehen. Ich habe ihn aufgemacht. Ich habe ihn in die Augen geschaut. Aber er ist einfach durch mein Haus gegangen wie wild. Und dann haute er wieder ab. Als hätte der Herr ihnen die Augen zugehalten, als könnte er mich nicht sehen. Ein andern Mal verweilte er lange in seinem Haus, denn dann hat er das Gefühl, die Leute, die vor seinem Haus stehen, sie meinen es böse mit ihm. Er hat tagelang gebetet und gefastet, was soll ich jetzt machen? Ich kann hier nicht mich aus meinem Haus bewegen. Er geht, traut sich irgendwann raus und da sagt einer, das ist doch den ihr sucht, haut ihn nieder. Und Pastor Charles ist anscheinend ein sehr schneller Läufer. Und er kommt rechtzeitig zu einer Bushaltestelle. In dem Moment fährt der Bus an und er steigt ein und kann davonfahren. Also wie in einem Actionfilm kommt er davon. Gott hat sein Leben immer wieder bewahrt. Er lebt in große Gefahr, aber das hält ihn nicht davon ab, andere Menschen von seinem Glauben zu erzählen. Er ging eines Tages auf den Markt. Er suchte immer die Gelegenheiten, ins Gespräch zu kommen. Und so stöberte er so durch die Waren und hat die Gelegenheit gesucht und als er ein geeignetes Opfer gefunden hat, dann spricht er so diesen Mann an und sagt, erzählt ihn davon, was Jesus in seinem Leben getan hat. Erwidert dieser Mann, ich glaube, du gehörst einer falschen Religion an und du kennst nicht die wahre Religion. Und sagt Pastor Charles, doch, ich kenne diese Religion, die du meinst. Die ist durchaus eine sehr schöne, traditionsreiche Religion, aber weißt du, Religion gefällt Gott nicht. Gott will, dass wir aufhören zu sündigen. Das ist meines Erachtens eine Steilgesprächsvorlage, egal wo du bist auf dieser Welt. Geschweige denn hier auf dem Extremistenmarkt. Und er führt weiter fort, mein Vater, meine Brüder, sie gehören auch dieser Religion an. Folgen dir auch treu nach. Aber sie tun trotzdem krumme Dinge in ihren Geschäften. Und sie belügen auch andere, wenn es ihnen zum Vorteil ist. Und versuchen, das nicht zu ändern. Als ich aber Jesus Christus kennengelernt habe, habe ich gelernt, dass er die Menschen den Sünden vergeben kann, dass er dir sogar ein neues Leben schenken kann, dass man nicht mehr in Sünde leben muss. Und da kriegen auch andere mit, worum es in diesem Gespräch geht und es bildet sich so eine kleine Menge und er erkennt, dass es eine sehr brenzliche Situation wird, besonders als einer von hinten ruft, war Jesus wirklich der Sohn Gottes? Sagt Pastor Charles, das ist eine sehr wichtige, äußerst wichtige, aber auch eine sehr lange Lehre. Das müssen wir an einem anderen Tag machen. Und so schleicht er sich wieder aus dieser Gruppe hinaus. Es kommen aber welche zu ihnen und sagen, das, was du über Jesus gesagt hast, das hat zu unseren Herzen gesprochen. Kannst du bitte wiederkommen? Wir haben Fragen. Pastor Charles ist heute damit beschäftigt, junge Männer auszubilden, um gerade in diese Gebiete zu fahren, um gerade solche Fragen zu beantworten. Open Doors ist durch Partner vor Ort tätig, dass diese Pastoren den Rücken wirtschaftlich freigehalten wird, dass sie diese so wichtige Arbeit nachgehen können. So gibt es zum Beispiel eine Zucht vor Ort, wo sie Tiere vertreiben können, um ein Nebenverdienst zu haben, denn ihre Gemeinden sind zu arm, um die Pastoren selbst zu finanzieren. Und sie kriegen auch keine Anstellung als Ungläubige in diesem Ort oder in dieser Gegend. Und so versuchen wir dort gerade auf diese Weise die Gemeinde zu stärken. Wir haben auch für Pastor Charles gebetet, aber er drehte den Spieß auch gleich um und er betete für uns. Und das ist für mich so ein schönes Bild auf der nächsten Folie, dass er für einen Kollegen betete. Denn es zeigt mir, uns, der Dienst an verfolgten Christen ist keine Einbahnstraße. Es ist nicht so, als würden wir zu den armen, verfolgten Christen hingehen, die nichts anderes können, als nur von uns aus dem Westen geholfen zu werden, sondern sie beten auch für uns. Denn ich bin überzeugt, nach einigen Jahren jetzt im Dienst bei Open Doors, dass es sowohl Verfolgung als auch Verführung gibt. Und ich bin nach einiger Zeit nicht mehr so sicher, dass Verfolgung die gefährlichste Variante ist. Und wenn wir solche Geschwister sehen, die unter Verfolgung und ihrem Glauben festhalten, werden wir daran erinnert, wie wichtig unser Glaube ist, dass wir nicht all das brauchen, womit wir unser Leben so gerne polstern, sondern wir brauchen Jesus Christus allein. Und es darf uns nichts davon abbringen, zu wissen und zu erkennen, dass er alleine genügt und dass wir auf ihn zu stehen haben und nicht das, was wir uns aufgebaut haben. Da brauchen wir unseren Geschwistern genauso, wie sie uns brauchen. Es ist ganz komisch, uns wird vorausgesagt, haben sie mich verfolgt, werden sie euch auch verfolgen. Uns ist was enthalten, wenn wir nicht verfolgt werden. Und so ist es so ermutigend, gerade diese Geschwister kennenzulernen. Der Dienst, der mich aber am meisten beeindruckt, ist der an den Kindern. Dort werden durch Partner Gottesdienst, also Kindergottesdienstleiter ausgebildet, Sonntagsschullehrer. Kannte ich zuvor nicht, dieser Dienst, aber so wichtig ist es, dass jemanden dort ist für die Kinder, der ihnen zur Seite stehen kann, denn sie werden auch verfolgt in der Schule, auf der Straße. Aber wer hat ein offenes Ohr für sie? Der Pastor, der hat keine Zeit. Wer begleitet diesen Kindern im Glauben? Wenn sie Furchtbares erleben, wer kann auch Traumatherapie mit denen machen? Es ist so schön, dass gerade die Partnern vor Ort, dass sie ausgebildet werden darin, auch in der Traumatherapie, dass sie diesen Kindern helfen können. Zum Beispiel die Anita rechts, sie war 11 Jahre alt, kommt aus einer muslimischen Familie, ihre Mutter hatte sich aber bekehrt. Daraufhin die Anita auch. Und das war so eine Schande für den Vater, dass er sich sofort scheiden lassen hat. Er ist abgehauen, kommt aber regelmäßig nach Hause, um seine Frau zu verprügeln. Und wo soll denn dieses Mädchen hin mit dieser Erfahrung? Sie kann nicht so gut mit ihrer Mutter darüber sprechen. Aber es war so schön zu sehen, dass es doch eine Partnerin vor Ort gegeben hat, zu dem sie schon eine Vertrauensbeziehung hatte, wo sie wusste, bei ihr sind meine Sorgen aufgehoben. Sie hat ein Ohr für mich. Sie kann mir helfen durch diese Zeit. Ihr wurde beigebracht, sie weiß so viel aus der Bibel auswendig. Ihr wurde beigebracht, lernt die Bibel auswendig, dann wird sie in deinem Herzen sein, wenn du sie brauchst. Wenn du ausgelacht wirst, wenn du ausgegrenzt wirst, wenn du misshandelt wirst, wird das Wort in deinem Herzen sein und dich bewahren. Wenn du die Bibel mit dir rumschleppst, macht sie dich unnötig zum Opfer von Übergriffen. Tragt sie in deinem Herzen, dann wird sie allzeit bereit sein. Und ich möchte schließen mit dem Zeugnis von dem kleinen Jakob, 8 Jahre alt, Sohn eines Pastors, einer der beeindruckendste Persönlichkeiten, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Denn dieser 8-Jährige, der kommt in den Raum herein, wir stehen alle zusammen auf, wollen ein Loblied und ein Danklied zusammen singen und er meldet sich als derjenige, der sich diese Gruppe, der die anführen will und er reißt alle Kinder und Erwachsene mit in diesem Lied. Und er erzählt uns hinterher, in der Schule ist er der einzige Christ in seiner Klasse. Also stellt er sich hin in den Pausen und predigt zu seinen Mitschülern mit der ganz einfachen und selbstverständlichen Begründung, denn die anderen Schüler, sie kennen Jesus noch nicht. Als wäre es das Normalste von der Welt. Und ich bin mir sicher, das würde ihn auch nicht hierzulande sonderlich beliebt machen, geschweige denn, wenn du der einzige Christ bist in deiner Klasse. Die anderen Kinder, sie kommen zu ihm, während er erzählt von Jesus, sie schlagen ihn auf den Kopf, dass er damit aufhöre, dass er das nicht mehr macht. Die Lehrerin, die benachteiligen oftmals christlichen Kindern in der Schule, die werden stundenlang auf der Toilette eingesperrt oder müssen ganz hinten in der Klasse sitzen. Der Jakob, der hat 100% in allen Fächern, ist super schlau. Nicht in allen Fächern. In Islamwissenschaften hat er eine 98. Aber steht deswegen ganz, ganz hinten in seiner Klasse an 14. Stelle und hat auch schlechte Zukunftsperspektiven, auch wenn er Geld hätte. Er hat aber kein Geld. Er muss die Tasche seiner Mutter als Schulranzen benutzen und wird obendrein noch dafür belächelt. Aber er erzählte davon, dass das Schwerste für ihn ist, dass die anderen Kinder zu Hause gesagt bekommen, der Jakob, der ist unrein. Der hat einen fremden Glauben. Du willst ihn nicht anfassen, du willst nichts mit ihm zu tun haben. Und so will er sich ein Spiel anschließen auf dem Schulhof, denn laufen die anderen Kinder davon und sie beschimpfen ihn als Kafir, als Unreiner, als Ungläubige, wollen nichts mit ihm zu tun haben. Geht er nach Hause, will er was einkaufen, bezichtigt ihn der Ladenbesitzer, Kartoffeln stehlen zu wollen. Und dieser Ladenbesitzer packt ihn und droht damit, ihn in einen Brunnen zu schmeißen. Und der Jakob, der sagt, ich habe einfach geschrien. Ich habe geschrien, so laut ich konnte. Und dieser Mann, der hat mich losgelassen. Und ich konnte davonlaufen. Und im allernächsten Satz sagte er, ich danke Gott, dass er mein Schreien gehört hat und dass er mich bewahrt hat vor diesem Mann. Seine Mutter saß daneben und strahlte ihn förmlich an, denn ihr Sohn hat's erkannt bereits mit seinen 8 Jahren, wenn er eine Not hat, dann kann er den Herrn anrufen. Wenn ihm geholfen wird, dann kann er auch das dem Herrn verdanken. Es heißt ja, wir sollen glauben wie die Kinder. Da ist der Jakob mir ein großes Vorbild. Zuerst den Herrn anrufen und nicht, wenn alles andere gescheitert ist, dann das tun. So möchte ich uns einladen, dass wir auf dieses Gehörte jetzt reagieren mit Gebet. Dass wir genau das tun, worum auch uns immer wieder verfolgten Geschwister bitten, dass wir für sie beten. Ich schlage vor, wir machen das in Gemeinschaft miteinander. Wer sich so frei fühlt, kann gerne ein Gebet sprechen und ich werde diese Zeit des Gebetes mit einem Gebet von vorne abschließen. Ein Anliegen möchte ich nennen, die haben wir von den Kindern gehört vor Ort. Sie haben gesagt, bitte betet für unseren Mitschülern, dass sie auch Jesus kennenlernen, denn wir möchten mit denen befreundet sein und wir möchten mit denen Gemeinschaft haben. Lasst uns zusammen für die Geschwister in Tansania beten.